paradise now.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 18. März 2026. Und das sind die Themen. Auf dieses Chaos setzt sich dann diese verdammte Scham. Betroffenen Perspektiven zum Spycamming-Fall durch Uni-Mitarbeiter. Von Menschen, denen man eigentlich vertraut, wird man ausgelacht. Der Long-Covid-Awareness-Day. Wichtiges und Kritikwürdiges aus der Hauptausschusssitzung diesen Montag. Und ihr seid Generation Deutschland, wir sind Generation Antifa. Der Dokumentarfilm Generation Antifa.
They say you never know what you got till it's gone. And for sure, until we you get compared to Gunda more. Gone are the days, baby, you were proud of me. Want to fall in like a balcony. I hope you two years will end gone. I'm about to land some book teen, the one billion phone. I'm going to turn the lock or hang a shesh and a court. Something about no, no, sing it along with port. I'm sorry for the time, that was never there for you.
Am 16. März fand vor dem Kollegiengebäude 1 an der Uni Freiburg eine Kundgebung statt. Anlass dafür war ein Prozess am Amtsgericht Freiburg aus der Woche zuvor, in dem ein ehemaliger, langjähriger Uni-Mitarbeiter verurteilt wurde. Er hatte über viele Jahre hinweg heimliche Aufnahmen von mehreren hundert weiblich gelesenen Personen in Toiletten und Bädern angefertigt. An der Uni selbst, auf Dienstreisen, aber auch in einer Wohnung, die er explizit an junge Studentinnen vermietete. Die Universität entließ ihn nach einer polizeilichen Durchsuchung der Universität im Februar 2024. Der 57-jährige Michael W. erhob allerdings eine Kündigungsschutzklage, im Rahmen derer ein gerichtlicher Vergleich ausgehandelt werden konnte. Mittlerweile arbeitet Michael W. bei der Bundesagentur für Arbeit. Das Urteil gegen den Täter fiel sehr milde aus. Der Prozess war für die Betroffenen nicht zufriedenstellend. Sie berichten auf der Kundgebung über ihre Erfahrungen im Gerichtssaal und die schwerwiegenden Folgen durch diese Form der Gewalt.
Der letzten Monat einen Prozess im Amtsgericht Freiburg gegeben, also am Montag, dem 9.3., gegen einen 57-jährigen Mann, einen ehemaligen Uni-Mitarbeiter. Zwischen 2009 und 2024 filmte dieser heimlich mehr als 800 weiblich gelesene Personen mit versteckten Kameras. Dabei ging er ziemlich systematisch vor und er machte einfach tausende Aufnahmen von Leuten. Er filmte sowohl auf der Unitoilette als auch Kolleginnen bei Dienstreisen. Er filmte junge Studentinnen, die meist Erstsemestlerinnen waren, in deren eigenen Wohnung, die er an sie vermietete. Er filmte Studierende in Beratungssituationen unter den Rock. 61 der betroffenen Fälle wurden nun am letzten Montag verhandelt. Im Prozess ging es um Mieterinnen und Kolleginnen aus den 5 Jahren 2019 bis 2024. Alles, was davor passiert ist, also alles, was zwischen 2009 und 2019 passiert ist, also 10 Jahre Aktivität von diesem Typen, sind bereits verjährt und können quasi nicht mehr, dafür kann er nicht mehr belangt werden. Der Tatvorwurf, der gegen ihn erhoben wurde, war Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Das Urteil, das er bekommen hat, war 1 Jahr und 9 Monate auf Bewährung. Die Staatsanwaltschaft hatte 2,5 Jahre Haft ohne Bewährung gefordert. Doch ein Strafbestand, der diese systematische sexualisierte Gewalt in so einem Kontext benennt und erfasst, den gibt es nicht. Also er ist quasi so verurteilt worden, als hätte er angezogene Leute heimlich in ihrem Wohnzimmer gefilmt und halt nicht nackte Leute in ihrem Badezimmer, während sie die intimsten Dinge tun und sich unbeobachtet wähnen. Der Richter, der für den Prozess zuständig war, ging laut Berichten der Betroffenen und auch ProzessbeobachterInnen nicht besonders empathisch auf den Fall ein, sondern betonte sogar noch in einer Rede oder auf einen Wortbeitrag einer Betroffenen, die im Prozess geäußert hat, dass sie keinen Männern mehr vertrauen kann und dass sie wirklich sehr unter den Langzeitfolgen auch von diesem Handeln dieses Menschen leidet. Darauf hat der Richter geantwortet, naja, es sind ja nicht alle Männer so. Und gestern Die Empörung ist natürlich groß, völlig nachvollziehbar. Deswegen hat gestern vor dem KG1 eine Kundgebung stattgefunden. Dort sind einige Betroffene zu Wort gekommen und wir hören mal in einen Beitrag rein.
Es gibt zahlreiche Mitbetroffene, die auch gerne gegen Herr Wenzel vorgegangen wären, letztendlich aber nicht einmal den Termin von dem Prozess mitgeteilt bekommen haben. Grund davor: unzureichende Kommunikation zwischen den ermittelnden Behörden und uns Betroffenen. Jetzt ist es hierfür in vielen Fällen zu spät. Diese Intransparenz während der Ermittlungen wurde mit dem Datenschutz von uns Opfern begründet. Allerdings wollten gerade wir, Betroffene, doch Antworten haben. Da sagt nochmal jemand, hier wird kein Täterschutz betrieben. Man hat keine Antworten auf Fragen bekommen. Welche Videos werden ausgewertet? Bin ich auf denen zu sehen? Andere Geschädigten wissen das bis heute nicht. Vergangenen Montag fand nun der Prozess gegen Michael Wenzel statt. Die verstrichenen 2 Jahre lebten wir voller Unsicherheit. Befand sich Herr Wenzel noch in Freiburg? Und wo waren wir und andere vor diesem sicher? Wir hatten Hoffnung, dass unser Gericht endlich Gerechtigkeit widerfahren würde. Diese Hoffnung löste sich in Luft auf. Im Laufe des Prozesses aber schnell in Luft auf. In einem 8-stündigen Prozess saßen wir mit dem Täter gegenüber, durchlebten die gesamte Zeit noch einmal und mussten mit ansehen, wie er alles dafür tat, eine möglichst milde Strafe zu bekommen. Das Schlimmste, der Richter kaufte die unehrliche Rechtfertigung diesen komplett ab. Damit ihr versteht, wovon ich spreche, hier einige Beispiele. Michael Wenzel verkaufte die Wohnung, in welcher er uns filmte, für ca. 750.000 Euro. Gleichzeitig besitzt er eine weitere Immobilie in Freiburg. Als Nebenklägerin stellten wir den Antrag auf eine Spende an eine Frauenhilfsorganisation, weil wir selbst erfahren haben, wie wertvoll deren Arbeit ist. Da Herr Wenzel allerdings bereits den für ihn nichtigen Betrag von 3.000 Euro gespendet hat, wurde dies von dem Richter in seinem Urteil als obsolet abgetan. Dies sei ja schon geschehen. Auch hat sich Michael Wenzel mit Schadenszahlungen an den Geschädigten vor Gericht profiliert. Was hier allerdings nicht berücksichtigt wurde, diese Zahlungen wurden bisher nur an 30 der über 800 Betroffenen geleistet. Das ist nicht einmal jede 20. Für den Richter war dies allerdings völlig ausreichend, um von weiteren Zahlungen abzusehen. Das Verhalten des Richters uns Betroffenen gegenüber unterstreicht nur wieder einmal mehr die patriarchalen Strukturen unserer Gesellschaft. Komplexe Sachverhalte und schwere individuelle Schicksale wurden mit einer plumpen Ausdrucksweise vereinfacht und verharmlost wiederholt. Als die Zeugin offen von allem von ihrem persönlichen Schicksal erzählte, äußerte sie als eine Folge ein seitdem bestehendes grundsätzliches Misstrauen bzw. eine Angst gegenüber Männern. Daraufhin wurde sie von dem Richter belehrt. Sinngemäßes Zitat: Nur noch kurz für dich. Es gibt gute und schlechte Menschen. Damit müssen wir lernen zu leben. Nur weil es Diebe gibt, macht das nicht jeden Menschen zum Dieb. Ganz nach dem Motto, es sind ja nicht alle Männer so, stell dich nicht so an. Das Niederschmetterndste war allerdings seine Erklärung für das Urteil. Die Staatsanwältin hob in ihrem Plädoyer hervor, wie perfide die Handlungen von Herrn Wenzel waren und mit welch enormer krimineller Energie diese verbunden waren. Herr Wenzel suchte sich in aufwendigen Castings über viele Jahre hinweg gezielt junge Frauen aus, die seinen Schönheitsidealen entsprachen. Er wählte bewusst nur Frauen aus, die sich in einer dringenden Wohnungsnot befanden und häufig zum ersten Mal von zu Hause ausgezogen sind, also möglichst ahnungslos bezüglich ihrer Rechte als Mieterin waren. Er sorgte mit hinterhältigen Ausreden für einen jährlichen Wechsel der Mieterin, sodass er immer neues Videomaterial hatte. Er brachte Klauseln in den Mietvertrag ein, die ihm das Betreten der Wohnung erlaubten. Er versuchte über verschiedenste Lügengeschichten zu verhindern, dass der Kasten mit der Kamera verschoben wurde. Er verbot uns, einen Spiegel im Bad zu verschieben, durch welchen man direkt in die Kamera blickte. Er besuchte uns nahezu wöchentlich, um den Akku und die Speicherkarte der Kamera zu wechseln. Er hörte damit auch nicht auf, nachdem wir äußerten, dass wir uns in unserer Privatsphäre eingeschränkt fühlen und er dies doch bitte unterlassen soll. Er sortierte die Aufnahmen in verschiedenste, ekelerregende Kategorien ein. Es gab über 800 Ordner mit Namen von Betroffenen und Sortierungen nach Körpermerkmalen, Herkunft oder sexuellen Vorlieben. Das alles seit 2009. Und dann sagt noch mal jemand, das sei nicht perfide. Doch nun die Erklärung des Richters. Es liege ja in der Natur der Sache, dass man die Kamera verstecken müsse und nicht auf ein Stativ aufstellt. Dann würde es nicht funktionieren. Es liege auch in der Natur der Sache, dass er sich gezielt junge Frauen aussuche. Männer entsprechen ja nicht seiner sexuellen Präferenz. Es liege auch in der Natur der Sache, dass dies danach zu sortieren wäre. Deswegen mache er es ja. Perfide sei hier dran nichts. Als Betroffener hatte man den Eindruck, dass der Richter keinerlei Verständnis dafür hatte, wie schwer die Taten für uns wiegen und wie stark uns die Folgen belasten, mit denen wir seitdem leben müssen. Sinngemäßes Zitat: Er sei halt ein Spanner. Früher habe es auch schon Personen gegeben, die durch Astlöcher andere Leute beobachtet haben, und Digitalisierung eröffne dafür nun eben einfache und neuere Wege. Meiner Meinung nach macht es aber eben nicht vergleichbar, eine Damenumkleide in eine Damenumkleide zu blicken oder systematisch und perfide über 15 Jahre hinweg heimlich Nacktaufnahmen anzufertigen und die Highlights nach Sexkategorien zu sortieren. Zudem war Michael Wenzel Mitarbeiter in der Studierendenberatung, wo es um sehr private und persönliche Probleme von Studierenden ging. Er selbst beriet Studentinnen, die bei ihm psychologische Unterstützung in Anspruch nahmen. Er befand sich also in einem Umfeld, wo er qualifizierte Fachkräfte um sich herum hatte, bei denen er sich selbst hätte Hilfe holen können. Für 15 Jahre ist aber nichts dergleichen passiert. Auch diese Aspekte wurden in dem Urteil nicht berücksichtigt. Als Betroffene fühlt man sich überhaupt nicht ernst genommen. Während des gesamten Urteils wurde kein einziges Mal auf uns eingegangen. Man hatte das Gefühl, man hätte sich die ganzen 8 Stunden Prozess und die damit verbundene psychische Belastung sparen können. Der Richter hat Herr Wenzel sämtliche Reue und Charakterveränderung abgekauft. Aber mir stellt sich die Frage, was gewährleistet, dass dieser nicht in einer anderen Stadt mit all seinen Taten von vorne beginnt? Seine Bewährung ist mit keinerlei weiteren Bedingungen verbunden. Dieser kann sofort aufhören, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dieser kann sofort wieder beginnen zu vermieten. Dieser kann sofort wieder in Kontakt mit jungen Studentinnen und Frauen arbeiten. Das einzige Zeichen, welches hier gesetzt wurde, ist, dass man sich mit genügend Geld freikaufen kann. Die einzigen Konsequenzen für Herrn Wenzel waren finanzielle Kosten, welche er ja sehr entspannt tragen kann. Richter Leipold nutzte vor Gericht zudem einen Vergleich zweier Fälle, um sein Urteil zu begründen. Er fing schon mit den Worten an, er wisse, dies sei unprofessionell, zwei Fälle miteinander zu vergleichen, aber er tue es jetzt trotzdem. Danach berichtete er von dem Rolantiker-Fall, in dem ein Kind entführt, unter Drogen missbraucht und im Wald zurückgelassen wurde. Der Täter wurde zu 4 Jahren Haftstrafe verurteilt. Daher sei es in unserem Fall nicht angemessen, auf die Forderung der Staatsanwaltschaft von 2 Jahren und 6 Monaten einzugehen. Das sei ja nicht verhältnismäßig. Er stellte das von ihm gesprochene Urteil als ein schweres dar, dass sich der Großteil der Urteile normalerweise im unteren Drittel des geforderten Strafmaßes befände. Aber genau hier liegt doch der Kern des Problems. Sexuelle Straftaten werden grundlegend nicht genug Bedeutung zugeschrieben. Ein weiteres zentrales Problem liegt auch in unserer Gesetzesgebung. Vor Gericht wurde deutlich, dass es für ein derartiges Verbrechen keinen passenden Paragraphen gibt. Der Paragraph, unter dem Michael Wenzel verurteilt wurde, ist schon erfüllt, wenn eine Person zu Hause im Wohnzimmer angezogen gefilmt werden würde. Dieser unterscheidet nämlich nicht, ob eine Person bekleidet oder entkleidet ist und keineswegs, ob dem Film sexuelle Motive zugrunde liegen. Opfer sexualisierter Gewalt fallen in unserem juristischen System immer wieder hinten runter. Straftäterinnen, die Diebstahl begehen, Steuern hinterziehen oder sich als Klimaaktivistinnen auf die Straße kleben, erhalten höhere Strafen als Vergewaltiger und andere Sexualstraftäter. Es ist Zeit, dass sich grundlegend etwas in unserem patriarchalen System ändert. Es ist Zeit, dass Frauen Gerechtigkeit widerfährt, dass Frauen gehört werden und vor allem, dass Täter angemessen bestraft werden.
Das war der Redebeitrag von gestern von einer betroffenen Person, die in der Wohnung gelebt hat, die Michael Wenzel, also der Täter, der über Jahre hinweg heimlich Filmaufnahmen von weiblich gelesenen Personen angefertigt hat. Sie hat in dieser Wohnung gewohnt und ist quasi davon betroffen. Was heißt quasi, sie ist davon betroffen, Punkt. Wir haben noch einen weiteren Redebeitrag von einer Person, die sich in der gleichen Situation befindet, also auch eine Zeit in dieser Wohnung gelebt hat, die Michael Wenzel vermietet hat.
Danke erstmal an Smilla und Lee für ihre Beiträge und das Vertreten von uns. Liebe Betroffenen und solidarisch mit uns stehenden Menschen, liebe Fassungslose und Empörte, ich denke, einige von uns hatten es schon mal dieses blöde Bauchgefühl, diese Intuition, dass irgendwas nicht stimmt, sei es eine bestimmte Situation, ein Verhältnis oder gegenüber einem Menschen. Für mich ist diese Bestätigung dieser Intuition vor 2 Jahren Realität geworden. Um mich kurz vorzustellen, ich bin Aline und auch ich bin auf den Bild- und Videoaufnahmen aus der Wohngemeinschaft in der Bollerstaudenstraße zu sehen. Ich spreche vor euch im Namen hunderter Frauen, die heute nicht hier sind, weil sie im Ausland leben und den Prozess nur aus der Ferne in Ohnmacht verfolgen können. Frauen, die aus Scham versuchen, einfach weiterzumachen und die das Geschehene hinter sich zu lassen. Die Frauen, die in diesem Prozess kein Gehör finden konnten, weder bei den Zuständigen noch in dem Gerichtsprozess selbst. Doch besonders im Namen der vielen Frauen, die wegen der Verjährung der Straftaten zwischen den Jahren 2009 und 2019 Opfer einer Straftat und darüber noch nicht einmal informiert worden sind. Ich habe nun das Privileg, hier zu sprechen und hoffentlich Gehör zu finden, um meine Sorgen und Bitten an euch richten zu dürfen. Als mich vor 2 Jahren die Nachricht einer Kamera, die in dem Badezimmer meiner ehemaligen WG gefunden wurde, sowie die Bilder des Gerätes, das mir so oft suspekt vorkam, erreichten, war zwischen den unendlichen Gedanken, die mir durch den Kopf schossen, einer der präsenteste. Das hättest du doch merken sollen. Ja, die hätte ich doch auch finden können. Ich fühlte mich dumm, naiv und klein und hinterfragte als Opfer dieser Tat das Vertrauen in mich selbst. Sogar jetzt höre ich, dass es in Gesprächen ehemaliger Bewohnerinnen damals auch im Witz hieß, am Ende hat er hier noch eine Kamera aufgestellt. Also wenn doch so viele von uns davon beschäftigt waren, was hat dann gefehlt? War es der Mut, seinem Vermieter was entgegenzusetzen oder die Angst, das hart errungene WG-Zimmer zu verlieren? Heute kann ich mir sagen, es war weder ein individuelles noch ein kollektives Versagen. Denn wer kennt es nicht? Ach, das brauchst du nicht so dramatisieren oder so schlimm ist es bestimmt nicht gewesen. Oder auch, es ist ganz normal, dass ein Mann sich so verhält. Ob Sozialisation oder Erziehung, frage ich mich an diesem Punkt, was stimmt denn nicht mit unserer Gesellschaft, dass wir Frauen und Mädchen das Vertrauen in ihr eigenes Einschätzungsvermögen über eine Situation nehmen, in der es um ihre eigene Sicherheit geht. Also haben wir nun das Paradox zwischen der Situation, in der ich versuche, mein eigenes Unwohlsein zu entdramatisieren, und der Erkenntnis, dass sich diese Vorahnung bestätigt, wiederum den Vorwurf an mich selbst, es nicht früher erkannt zu haben. Und auf dieses Chaos setzt sich dann die verdammte Scham. Die Demütigung von einem Fremden in völliger Unahnung schutzlos nackt gesehen worden zu sein und die damit verbundenen psychischen Folgen. Die Scham, die ich verspürte, von dem Geschehen zu erzählen, ob meiner Familie oder den Freunden, eine Scham so groß, als würde ich die Mitschuld tragen. An diesem Punkt möchte ich Gisèle Pelicot zitieren, diese Selbstopfer jahrelanger sexueller Gewalt wurde. Zitat: Die Scham muss die Seite wechseln. Ja, die Scham muss die Seite wechseln, weshalb ich heute nun die Chance nutzen möchte, zu sagen: Michael, ich schäme mich nicht mehr. Nein, du solltest dich schämen und ihr ganzen Täter da draußen, ihr solltet euch schämen vor uns allen. Und wir werden nicht leise sein und keine Ruhe geben, bis Opfer diese Scham nicht mehr erfahren, nämlich in einer Gesellschaft, in der Tätern die Schande zugewiesen und Opfer der Raum für Gerechtigkeit und Würde geboten wird. Nun haben wir schon von der großen Enttäuschung hinsichtlich des Prozesses gehört. Wir stehen nach wie vor hinter unseren Forderungen und doch scheint es, als könnten wir im Moment nicht viel ändern. Weshalb ich nun eine große Bitte an euch sprechen möchte. Vertraut eurem Bauchgefühl. Hört einander zu und nehmt euch gegenseitig ernst. Es klingt nach einer Kleinigkeit, doch ich bitte euch, den Mut zu haben, diesem Gefühl nachzugehen, das sich womöglich, wie in unserem Fall leider, als Wahrheit entpuppte. Informiert euch zu euren zustehenden Rechten und lasst euch nicht von Machtverhältnissen einschüchtern, damit Täter gefasst und zur Rechenschaft gezogen werden können. Denn leider war auch ich der Auffassung, dass sowas nur irgendwo im Ausland passieren kann, doch diese Straftat ist kein Einzelfall. Deshalb sage ich es nochmal, ich glaube dir und ich glaube euch allen und besonders glaube ich mir selbst. Wir können zwar keine gerechtigkeitsbringenden Gesetze aus dem Boden stampfen, doch eine Welt schaffen, in der für alle nach uns kommenden Frauen und Mädchen der Blick eines Mannes Rechtfertigung genug ist, ernsthaft an ihrer Sicherheit zu zweifeln.
Stalin, they say you never know what you got till it's gone. For sure, I'm telling you, you compared to Grandma more. Gone the days, baby, you were proud of me. Manje ngivalela phandle like a balcony. I hope ukuthi uyizwile ngoma ngoba kudala ngizama ukukuthinta ubambile phone. Wanginika uthando lwakho hayi ngasheshe ngakhohlwa. Sengidinga abangcono sengihlala nguphoxa. I'm sorry for the times I was never there for you. Bengihlala ngimatasatasa, never made time for you. Ngaqala ukuthanda imali ngilandela abangani njela lo Charlie ngaba manga ngithi ngusibali. Usespawning ngibhuze ngihambe ebusuku hlala ngigcwala indawo sala wethu lesung. Ngiyazi ngikuphoxile futhi ngikususa ubuhlungu ngilamahloni ngicela ukugcwala enyazola. Ngicela uxole wemadali, ngiyakuncenga buya ekhaya. Xola baba wengane, ngikuphoxa ngakuhlaza. Ngicela uxole wemadali, ngiyakuncenga buya ekhaya. Xola baba wengane. Abangane telling me I need a better man. Ngakhohlwa that uvolo has been my right hand. Sonke isikhathi esidlule ebunzimeni ububeka mina kuqala, you were right there. Ngidliwa ngunembeza ubusuku lemini. Cela uxole ngicela uphenduke kimi. You my day one saqalwa sonke phansi. Ngiyaxolisa ukukusola ngisithi indoda engela mali. Phumile endleleni ngalandela umnandi. Drugs all night angiphile night life. Fungwa ngomama ngisakwazi ukulala. Fisa ngathi izinto zingafana lakudala. Cause it got to a point where you stopped calling me your wife. And you packed all your bags and you walked out. But no doubt you gave me your heart and I messed up. Ngicela uxole wemadali, ngiyakuncenga buya ekhaya. Xola baba wengane, ngikuphoxa ngakuhlaza. Ngicela uxole wemadali, ngiyakuncenga buya ekhaya. Xola baba wengane. Ngicela uxole wemadali, ngiyakuncenga buya ekhaya. Xola baba wengane, ngikuphoxa ngakuhlaza. Ngicela uxole wemadali, ngiyakuncenga buya ekhaya. Xola baba wengane. Xola baba wengane, ngikuphoxa ngakuhlaza. Cela uxole wemadali, ngiyakuncenga buya ekhaya. Xola baba wengane.
Im Nachgang des Long Covid Awareness Day, der am 15. März stattfand, sprachen wir mit Helmut Fraß. Er pflegt seine an ME/CFS erkrankte Tochter. Ausgelöst wurde die Krankheit bei ihr, wie bei so vielen, durch eine Covid-Infektion vor 4 Jahren. Mittlerweile ist sie 14 Jahre alt. Anfang Februar waren es 1461 Tage, die sie nun schon in kompletter Hilflosigkeit verbringt. Sowohl die Politik als auch das Gesundheitssystem versagen bei der grundlegenden Versorgung der Erkrankten und ihrer Angehörigen. Und das ist nicht erst seit der Pandemie so. Das Krankheitsbild ME/CFS wurde schon vor rund 50 Jahren klassifiziert und seither weitgehend ignoriert. Erst durch die Pandemie und ihre Folgen wird nach und nach klar, wie lange dieses politische Versagen schon anhält und welche grundlegenden systemischen Fehler weiterhin begangen werden. Denn durch die Covid-Pandemie hat sich die Anzahl der Betroffenen mehr als verdoppelt.
Das ist sehr vielschichtig und in allen Bereichen des Lebens verbreitet, dass diese Krankheit ignoriert und sogar bekämpft wird. Das fängt am schlimmsten bei den Ärzten an, die tatsächlich die Krankheit, die schwerste Form von Long-Covid-ME/CFS nicht kennen. Ganz kurzer Einschub hier, ME/CFS gibt es schon seit über 50 Jahren, nicht nur seit Corona. Aber durch Corona ist die Zahl der Erkrankten explodiert und hat sich von vor Corona 250.000 auf weit über 650.000 vermehrfacht. Und trotzdem treffe ich Ärzte, die frisch von der Uni kommen und die Krankheit nicht kennen. Sie behandeln sie falsch. Aus ihrem Unwissen und ihrem Zwang helfen zu müssen, gibt es krasse Fehlbehandlungen, Fehldiagnosen. Es wird psychologisiert. Also von Menschen, denen man eigentlich vertraut und Hilfe bräuchte, wird man marginalisiert, wird man ignoriert, wird man ausgelacht, wird falsch behandelt. Und Das trägt sich weiter auf alle strukturellen Ebenen hin, Rente, Krankenkassen, Pflege, die Pflegebegutachtung vom medizinischen Dienst, wenn Einstufung zur Pflegestufe gemacht wird, wenn man Behindertenausweis beantragt. Es ist unfassbar, wie wenig Verständnis dafür da ist, was diese Krankheit ME/CFS und auch Long-Covid mit sich bringen. Und ja.
Ich würde da kurz einhaken. Also die Anschlussfrage wäre nämlich, du hast ja, also jetzt hast du schon so ein bisschen die systemische Ebene uns klar gemacht, wo man quasi auf einer systemischen Ebene an Hürden stößt. Ich glaube, die meisten Leute, die sich noch nicht mit ME/CFS bzw. Long-Covid beschäftigt haben, können sich wahrscheinlich gar nicht so richtig vorstellen, wie gravierend diese Krankheit ist. Kannst du vielleicht nochmal aus deiner persönlichen Perspektive uns so ein Bild zeichnen von was es eigentlich bedeutet, quasi eine Person, die an dieser schwerwiegenden Krankheit erkrankt ist, zu pflegen und vielleicht auch nochmal den Kontrast zu, wie war deine Tochter davor, so aufzuzeigen?
Danke für diese Frage und es fällt mir sehr schwer, die zu beantworten ein Stück weit, weil ich möchte verhindern, dass ich irgendwie auf eine Tränendrüse drücke oder etwas dramatisiere. Und ich möchte auch, es ist schwer, die echte Dramatik zu vermitteln, denn wie kann man nachempfinden, dass ein junger Mensch, 14 Jahre alt, jetzt seit über 4 Jahren, 24 Stunden am Tag im Bett liegt, angewiesen auf Pflege, keine ärztliche Hilfe, keine Medikamente, nichts, keine Hoffnung, keine finanzielle Unterstützung. Das Einzige mit viel Mühe und viel Kämpfen, dann Anerkennung in der Pflegestufe. Aber es gibt nichts und sie ist komplett alleingelassen mit grausamsten Symptomen, die man sich nicht vorstellen kann. Tag für Tag, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Anfang Februar habe ich es mal ausgerechnet, waren es 1461 Tage, die sie in kompletter Hilflosigkeit darauf wartet, dass irgendwo irgendjemand in der Lage ist, ein Medikament, eine Hilfe anzubieten, die sie aus diesem Schicksal rausholt, keine Kraft zu haben, zu schwach zu sein für quasi alles, einfach im Bett zu liegen, Hilfe zu brauchen, beim auf die Toilette zu gehen, seit Jahren nicht mehr geduscht, irgendeine Pflege ist nur unter schwierigen Umständen möglich. Besuch von Freundinnen finden 2-3 Minuten statt und das alle 3-4 Monate. Die ersten Jahre ging es einmal pro Jahr, 2-3 Minuten. Einmal pro Jahr. Und das, wie will man sich das vorstellen, was das, wie man in so einer Verlassenheit, in so einer Vergessenheit tagtäglich liegt und trotzdem Lebenswillen hat und leben möchte und keine Depression hat. Und dann bekommt man von hochrangigen Ärzten gesagt, es wäre eine psychologische Krankheit, die Menschen müssten nur aktiviert werden und müssten sich nur anstrengen und dann wäre alles gut.
Ja, das ist ja auch eigentlich immer der einfachere Weg, den Leuten einfach zu sagen, dass sie halt quasi nicht richtig sind oder selber dran schuld sind am schlimmsten noch.
Ja.
Du hast jetzt gerade schon diese Isolation angesprochen, vor allem für deine Tochter. Es ist aber ja schon auch so, dass uns diese Krankheit erstens mal nochmal diese krassen Missstände im Gesundheitssystem aufzeigt. Also wir sprechen über eine Krankheit, die jetzt gerade erst Sichtbarkeit erfährt durch Covid, durch eine Pandemie, weil dadurch so viele Menschen erkrankt sind. Aber eigentlich ist es eine Krankheit, die schon seit 50 Jahren existiert. Also seit 50 Jahren liegen Leute in ihren Betten und werden quasi von Politik und Gesundheitssystem völligst vernachlässigt und alleine gelassen. Und ich finde, was uns dieses Krankheitsbild aber ja schon auch zeigt, ist, dass, weil ich selber auch eine Freundin habe, die sehr stark an ME/CFS erkrankt ist und sehr viel eigentlich Hilfe bräuchte und sie nicht bekommt, zeigt finde ich, diese Krankheit auch nochmal, wie sehr wir eigentlich dann auch auf Pflege angewiesen sind und uns ja ganz oft irgendwie dann die Möglichkeiten fehlen, als Betroffene zum Beispiel gepflegt zu werden. Also in dem Fall habt ihr vielleicht noch Glück, dass ihr irgendwie ein gutes Familiensystem habt und sich Leute überhaupt zuständig fühlen. Aber es gibt ja durchaus auch Menschen, die vielleicht schon sozial isoliert waren, bevor sie erkrankt sind oder keine Unterstützung bekommen durch ihre Familien, weil da irgendwie was kaputt ist oder zerrüttet. Und dann ist ja natürlich auch die Frage, wenn dann das Gesundheitssystem nicht funktioniert und da niemand einspringt, wer macht denn dann diese Arbeit?
Genau. Und in dem Fall mache das hauptsächlich ich. Ich war alleinerziehend, als das angefangen hat. Und inzwischen bin ich dankbar, ist auch Unterstützung von der Mutter da. Es ist auch so, die leicht- und Mittelbetroffenen, die könnten noch Hilfe von Pflegediensten oder von überhaupt Pflege von außen annehmen. Bei den Schwerstbetroffenen sind selbst die allerengsten Kontakte oft so eine Belastung, dass selbst das kaum noch möglich ist. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich kann nicht hingehen und kann einem Pflegedienst sagen, so, jetzt kümmern Sie sich um meine Tochter. In ihrem Zustand, wo teilweise eine extrem hohe Reizempfindlichkeit vorhanden ist, die der Körper nicht mehr kompensieren kann, geht es nicht. Es bedeutet so eine große Belastung, wenn eine fremde Frau oder Mensch, Mann, Frau kommt, dass es für den Organismus nicht mehr zu bewältigen ist. Ich habe gerade ein akutes Beispiel, wo wir meine Tochter unterstützen wollten durch eine Feldenkrais-Therapeutin, wo wir dachten, okay, wenn die mit ihr ganz leichte Übungen macht und da anfängt und mal mit in ihren Kontakt kommt, dann kam die zu Besuch. Ich habe viel gesprochen mit ihr, dass sie leise sprechen soll, kein Parfüm benutzen, Maske tragen und alles. Und da hat sich alles drauf eingelassen, war sehr achtsam. Und dann war sie da und nach knapp 10 Minuten hat meine Tochter gesagt, sie muss abbrechen. Und sie hatte ihre üblichen Signale, die sie bekommt, wenn es zu anstrengend für sie ist, waren warum auch immer nicht da. Das Ergebnis war, dass sie dann so stark in Überlastungsreaktion gekommen ist, viele sagen auch Crash dazu, dass ich sie mal wieder füttern musste, weil sie zu schwach war, selber zu essen. Das ist einfach kaum vorstellbar, dass man nicht einfach sagen kann, ja, dann kommt halt ein Pflegedienst. Aber das geht nicht. Ich bin einfach gefordert. Ich hatte seit 4 Jahren einen einzigen Tag frei, wo ich einmal 20 Stunden nicht da war. Ansonsten bin ich einfach immer verfügbar, kann nur kurze Zeit weg. Inzwischen hat sich die Situation so stabilisiert, dass ich auch mal 2-3 Stunden weg kann, vor allem dann auch, wenn die Mutter da ist oder mindestens auf Abruf ist. Aber die Grundproblematik ist natürlich da überhaupt nicht gelöst und wir kompensieren das. Vor allem kompensieren wir, dass seit Jahrzehnten nichts gemacht wurde, obwohl es der Politik bekannt war. Und ich habe ganz offensichtliche Nachweise, die jeder sich raussuchen kann, wenn er Bundestagsprotokolle sich anschaut, wo politische Spielchen auf dem Rücken von diesen Schwerstkranken ausgetragen wurden, wo die Opposition der Regierung vorgeworfen hat, oh, ihr kümmert euch nicht um die ME/CFS-Erkrankten, ganz schlimme Situation. Ein paar Tage später sind die aus der Opposition in der Regierung und das Spiel wird umgedreht. Die vorher in der Regierung waren und nichts gemacht haben, sind in der Opposition und machen die gleichen Vorwürfe, die von der vorherigen Opposition gemacht wurden. Und die Regierung antwortet wieder mit üblichen Abweisungen und Nichtzuständigkeiten und bla bla bla. Und keiner macht was, obwohl es schon so lange in ihrer Dramatik komplett bekannt ist. Und das tut einfach weh. Und diese Wut, die vorhin in dem Bericht zu hören war bezüglich der Übergriffe, die nicht strafbaren Übergriffe Frauen gegenüber, geht in die gleiche Richtung. So wütend bin ich, dass wir da so über so einen langen Zeitraum nicht respektiert werden, nicht wahrgenommen werden, dass die Menschen, die in der Verantwortung sind, nicht in die Verantwortung gehen. Und das tut einfach brutal weh.
Mehr Infos findet ihr unter mecfs-jetzt.de. Dort gibt es auch einen Hinweis zur Demo am 9. Mai um 14 Uhr am Augustinerplatz. Stalin und Stalin.
Babekele indaba yami ngayichaza zange ngacasha ngivele ngacaca athi ngiyakuthanda soqala ngifisa ube ngumkhwenyana wasekhaya noma kusasa ngavuka ngikushada ngaqansa amaqaqa lemfula ngachapa kodwa badala ngathi abakhathali ngathi abakuthandi phela bangihlalise phansi bakhalakhala besithi kukhona wangibona kuqala wafika la ekhaya sithi ubona isiphalaphala senkazana afuna ukuyenza umalukazana wathi ngalobola noma ngendlovu ezimhlophe noma amabhalabhala noma bengabezaziphinyamazane ngazama ngobe phanga kulezi nkulungwana ngathi cha mina kudala ngaqoma abadala bathi siyukudlala sasikutholela indodele mali bathi sicela lo mfana uyo.
Am Montag tagte der Hauptausschuss des Freiburger Gemeinderats. Unser Gemeinderatskorrespondent Michael berichtet kritisch von müden Rätinnen, die ein Herdenverhalten in der nächsten Abstimmung vermuten lassen.
Freiburgs müde Rätinnen üben sich im Vorgriff auf ein Herdenverhalten bei finanzieller Schafskälte im Hauptausschuss. Der jetzige Oberbürgermeister und Kandidat für eine weitere Amtszeit dann hatte in den knapp 45-minütigen Sitzungen der Rätin und mit ihnen aus den demokratischen Fraktionen ein sehr leichtes Spiel. Hier ein leichtes Gutzele für den Aufsetzungsantrag von Eine Stadt für alle Fraktion zu Schlüsselimmobilien und städtischem Leerstand. Dies soll dann im Bauausschuss am 24.06. und im Haupt- und Finanzausschuss am 4.07.26 über die Bühne gehen. Dort eine Bitte, um die Augen doch zuzuhalten. Die sich bereits für den zweiten Finanzbericht im November abzeichnende, weil bekannte überplanmäßige Ausgabe an den RVF, also den Regionalverkehrsverband Freiburg, Verbund, im Zuschuss Erhöhungsergebnis von immerhin lockeren 835.000 Euro für eine 12,5% höhere Nachfrage, nämlich 63.000 mehr verkaufte Tickets, als angesichts der Erhöhung 2025 um 9 Euro im Monat bei Anmeldung zum Deutschland-Ticket im Herbst 2024 nur mit 2,5% Steigerung angedacht, wurde zu wohlwollend aufgenommen und beschlossen. Wegen der Vorfinanzierungspflicht von Städten und Kreisen taucht oder muss es jetzt im Jahresergebnis 2025 als auch aus dem Gesamthaushalt gedeckt werden und das Jahresergebnis aufgenommen werden. Ein Abschlag des Landes an den RVF bei ausstehender Landesendabrechnung erreichte die Stadt dann mit 365.000 Euro erst im Februar 26. Die Genehmigung von zusätzlich knapp 9 Millionen überplanmäßigen Ausgaben im Bereich der individuellen Kinder- und Jugendhilfe nach über 6 Millionen im vorausgegangenen Doppelhaushalt, wir haben darüber schon berichtet, führt nur zu einer quasi mütterlichen Ermahnungsbitte bei der Sprecherin der Grünen.
Für uns wäre jetzt nur wichtig, dass wir im nächsten Doppelhaushalt im Ansatz das vielleicht ein bisschen anheben würden, und um da auch Zahlen zu bekommen, die ein bisschen realistischer sind. Jetzt ist das alles zu decken durch Minderausgaben und so weiter. Aber da wir doch jetzt so eine Linie haben, 6 Millionen, 9 Millionen, glaube ich, wäre es ganz gut, wenn wir den Ansatz so machen würden, dass wir da in realistischere Gegenden und Ebenen kämen. Danke.
Aber auch der sehr laxe Umgang des Bürgermeisteramtes unter den beiden Martins mit der Aufforderung des städtischen Rechnungsprüfungsamtes, endlich ein wirksames Kosten- und Risikomanagement bei den beiden städtischen Entwicklungsmaßnahmen Klein-Escholt und Dietenbach einzuführen, verhalte bisher weitestgehend folgenlos bei den Fraktionen. Zwar sagte Bärbel Schäfer das Folgende.
Auch der Prüfbemerkungen vom RPA bezieht sich aber jetzt nicht auf 2024, sondern jetzt eher die Zukunft. Da ging es ja um dieses Frühwarnsystem, und es wurde ja dann auch nochmal im Bericht sehr deutlich gesagt, dass man diese Zuschläge hat und Risikozuschläge und da auf der sicheren Seite auch sich immer befunden hat, und das sieht man ja jetzt auch vom Bericht her, vom Jahresabschluss. Jetzt aber beginnt die Vermarktungsphase, und von daher einfach meine Frage, Da geht es ja dann nicht nur um Kosten und Risikozuschläge und wie teuer schließt man denn mit einer Maßnahme ab, sondern auch so ein bisschen um die Frage Zeitleiste, Infrastruktur, was ja alles dann auch finanzielle Risiken birgt. Wie ist denn dran gedacht, das dann abzubilden, also dass man da frühzeitig auch miteinander reden kann, weil wir sind ja dann diejenigen, die letztendlich auch darüber diskutieren. Bei Klein-Eschholz ist es so ähnlich, wenn man Vermarktungsstart dann verschiebt oder nochmal Fristen und so weiter bewilligt, was heißt es dann eigentlich? Und da wäre es für uns natürlich auch wichtig, aber mal so ein Risiko oder Controlling oder wie auch immer zu haben. Und da wäre meine Frage, ob sich das jetzt gerade jetzt mit Vermarktungsstart eigentlich dann ändern wird oder ob da die Weichen jetzt schon so gestellt sind, dass man da auch diesen Zeitfaktor mit einpreisen.
Ja. Da folgte dann nun eine recht blumige Absage durch den künftigen ersten Bürgermeister Martin Haag.
Die Frage von Bärbel Schäfer einzugehen, das trifft natürlich schon den Kern des Themas insofern, als wir natürlich immer Prognosen haben, die schwierig sind, je weiter sie in die Zukunft reichen. Und das ist beim Thema Dietenbach natürlich einfach deshalb allein schon der Fall, weil wir natürlich jetzt bis ins Jahr 2042 Kosten in Einnahmen- und Ausgabenrechnung haben. Und da haben wir natürlich auf der Kostenseite schon Herausforderungen, die wir bewältigen müssen. Die haben wir, glaube ich, ganz gut im Griff momentan, auch mit Risikozuschlägen. Und wir haben auf der Einnahmeseite natürlich vor allen Dingen das Thema, wie schnell werden wir diese Grundstücke auch erlösen. Da sind wir, glaube ich, alle jetzt gespannt, wie dieser erste Vermarktungsabschnitt läuft, wie schnell wir das dann auch hinkriegen. Und da werden wir aber den Gemeinderat eng einbinden und wir werden dann für zukünftige Kosten- und Finanzierungsübersichten natürlich auch daraus unsere Schlüsse ziehen müssen, wie das jetzt geht. Und letztendlich ist es ja auch eine Markteinschätzung, die wir da machen, nämlich die Einschätzung darüber, wie schnell nimmt uns denn eigentlich die Freiburger Bauwirtschaft, die Genossenschaften, Freiburger Stadtbau, wer auch immer, wie schnell nehmen die uns diese Grundstücke ab. Und da haben wir zwar uns sehr viel Mühe gegeben, die Risiken so eng wie möglich einzugrenzen, aber ein Restunsicherheit bleibt da. Insofern freue ich mich auch, was der OB gesagt hat, die Vermarktung ist gut angelaufen, das Interesse ist riesig, jetzt muss ich das noch in Kaufpreis und in mögliche Kaufgeschwindigkeit niederschlagen, dann sind wir sehr zufrieden.
So wird denn die kräftigen Kostenüberschreitungen bei Engführung der sogenannten Projektgruppe, gemeinderätlichen Projektgruppe Dietenbach, bei Hochspannungsleitungsverlegung oder dem Abkauf der Grunderwerbskosten durch die mit einer Prämie für die Sparkassengesellschaft, Verzögerung bei der in einem zweifelhaften Verfahren beauftragten Boavedenova für den Leitungsbau und ihrem Underperforming bei diesem Versorgungsleitungsbau durch gewählte Subunternehmen. All dies führt zwar zu erhöhten Grundstückskosten in der Abgabe, also auch zu erhöhten Risiken. Die demokratischen Fraktionen lassen sich gleichwohl wie eine Schafsherde bei nahender Kälte zusammentreiben. Ob die geplante Gründung eines Eigenbetriebsquartiers Garagen und Parkhäuser und deren Bewirtschaftungsvertrag mit der FSB-Tochter FKB zum 01.01.27 mehr sein kann als eine versteckte vom Kernhaushalt ausgeleierte Kreditaufnahme, wie es zum Beispiel bei der in ihren Anlagepassiva bereits von Böhme geplünderten ESE ist, sei mal dahingestellt. Wir berichteten ja schon darüber. Angesichts der Schläfrigkeit im Rat scheint die Kontrolle aber auch hier sehr unwahrscheinlich. Der nur im Finanzaspekt mit Landesmitteln geförderte Klimamobilitätsbericht Zwischenstand im Monitoring für 23/24 wurde andiskutiert. Nach der schwarz-dominierten Einigung auf Landesebene, Ausschluss einer allgemeinen Abgabe als Klimamobilitätspass, ist ein Finanzierungsinstrument auch ohne den Kindergarten-Watschenkrieg nach der Wahl vom 8.3.26 eher nur als weitere allenfalls dürftige Fortschritte absehbar. Auch bei der als Blumentopf ins städtische Fenster gestellte Umsetzung eines Strategiekonzeptes Innenstadt fehlt es neben Finanzen vor allem an richtigen Prioritäten, gerade wo das Land zum Beispiel bei der Universitätsbibliothek doch so viel blockieren kann. Der Bürgermeisterskandal um die komplette Ratsausschaltung beim knapp 24 Millionen Euro 15-Jahres-Vertrag zur Stadtbeleuchtung für die Badenova führt zu einem kompletten Wegducken aller Räten. So kam es dann auch, dass der passende Hohn des Selbstloses von der Bürgermeisterbank ihnen entgegenschallte.
So, Drucksache, du hast gleich zwei besonders positive Botschaften. Die erste ist, wir haben erfolgreich die Neuvergabe für die kommenden 15 Jahre vollzogen, beziehungsweise wollen sie hiermit vollziehen. Und es bleibt bei unserem eigenen Energieversorger. Und gleichzeitig haben wir aber jährliche Einsparungen und Optimierung von 300.000 Euro. Das heißt, hier auch wirklich kostenoptimiert. Und wir freuen uns, dass es somit wirklich eine gute und positive Drucksache ist.
Nur gut, dass die Hörerin von Radio Dreieckland dieser Skandal nicht verborgen geblieben ist. Macht halt einfach was draus.
Hayi abaqondile indlela engikuthanda ngakhona baya kusola bathi bangitholele indodela imali ezokhipha ilobola ngathi abaqondi hayi abaqondile indlela engikuthanda ngakhona baya kusola bathi bangitholele indodela imali ezokhipha ilobola uthando alula mgugu ngiholeni ngikhethe ngimthandayo uthando alula mgugu ngiholeni ngikhethe ngimthandayo ngifuna wena wedwa hayi wena wedwa
Seit dem 13. März ist der Dokumentarfilm Generation Antifa auf YouTube zu sehen, also für alle frei zugänglich. Der Film porträtiert junge Antifaschistinnen in Deutschland. Über ein halbes Jahr lang wurde mit der Kamera festgehalten, wie Hoffnung entsteht, wenn man in Bewegung kommt. Daraus entstanden ist ein Film über Solidarität, über Sorgen und Mut. Zwischen Schule und Ausbildung, Flyern gehen, Aktionstrainings und Straßenblockaden wird das Bild einer Generation gezeichnet, die sich dem Rechtsruck widersetzt. Wir haben mit Tobias Silvan gesprochen, der den Film mitproduziert hat. Er ist freischaffender Journalist und Filmemacher aus Leipzig. Zuletzt hat er einen Film über rechte Jugendliche in der ARD und eine Reportage über ein Demokratiebündnis in Thüringen bei Arte veröffentlicht.
Im Grunde folgt unser Film ein paar jungen Leuten, die sind so zwischen 17 und 22, würde ich sagen, die sich in ihrem Umfeld, also an ihrer Schule, in ihren Freundeskreisen, in der Ausbildung, politisch organisieren, engagieren, die in ihrem Umfeld eine antifaschistische Bewegung aufbauen, was sie dabei erleben, was sie dabei fühlen, was sie dabei antreibt und begleitet sie dann auch, wie sie sich vorbereiten in ihrer jeweiligen Kontext. Also wir folgen vor allem so zwei Menschen ein bisschen länger in Berlin und in Dresden, folgt ihnen dann dabei, wie sie sich vorbereiten auf einen großen antifaschistischen Protest, und zwar gegen die Neugründung der AfD-Jugend in Gießen, was letztes Jahr im Dezember stattgefunden hat. Und wir begleiten sie quasi dabei, wie sie das vorbereiten.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass es zwei ProtagonistInnen gibt, die begleitet werden. Ich habe nachgelesen, ich glaube über ein halbes Jahr, oder ich weiß nicht, ob du es gerade auch schon mal gesagt hast. Und dann eben am Ende bei einem Protest teilnehmen. Trotzdem heißt der Film ja Generation Antifa. Also inwiefern stehen diese beiden ProtagonistInnen für eine Generation? Warum sind sie quasi sinnbildlich für diese Generation Antifa?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich würde ich sagen, ist also der Name ist natürlich ein bisschen eine Überspitzung, weil ich nicht unbedingt sagen würde, dass der Film irgendwie soziologisch oder so mit irgendwelchen Zahlen jetzt sagt, noch niemals gab es eine Generation, die so antifaschistisch eingestellt war wie diese oder so. Ja, also das ist auch gar nicht unser Anspruch. Unser Film folgt aber nicht nur diesen zwei Protas, sondern auch, wir erleben es auch so, ihr Umfeld, die Leute, mit denen sie sich umgeben, und dann auch die vielen Leute, mit denen sie zusammen nach Gießen zu diesem antifaschistischen Protest fahren. Und da hatten wir schon das Gefühl in den Gesprächen, die wir mitbekommen haben, die wir geführt haben mit den beiden, aber auch mit den Leuten in ihrem Umfeld, dass ja, wir schon das Gefühl hatten, dass es so eine, also einfach eine ziemlich große Politisierung gibt in diesen Umfeldern bei diesen Leuten und wie sie das auch aus ihren Schulen zum Beispiel berichten, wo es schon einfach, ja, schon so eine relativ klare Haltung gibt, dass man nicht mehr so richtig neutral sein kann. Und das haben die auf jeden Fall so beschrieben, dass sie das so beobachten. Und entweder man ist halt rechts oder man ist irgendwie antifaschistisch. Jetzt so überschwitzt formuliert. Bestimmt gibt es auch noch viele Nuancen und Zwischentöne, aber so war das Erleben von diesen Leuten. Genau, also da, das war so ein bisschen so der eine Eindruck vielleicht. Wie wir auf den Namen von dem Film gekommen sind, war folgendermaßen, wir sind ja nach Gießen gefahren zu dem Protest gegen die Neugründung der neuen AfD-Jugendorganisation, die sich Generation Deutschland nennt. Und auf vielen von den Schildern und Bannern, die dort auf dem Gegenprotest, auf dem unsere ProtagonistInnen unterwegs waren, zu sehen waren, stand Generation Antifa, also quasi so eine Gegenüberstellung. Ihr denkt, ihr seid Generation Deutschland, wir sind Generation Antifa und wir werden uns euch in den Weg stellen. Das ist so ein bisschen, wo wir die Inspiration her haben. Tatsächlich waren wir die ganze Zeit, ach, wie nennen wir diesen Film? Und wir waren dann schon fast am Ende mit dem Drehen. Und dann waren wir dort, haben dort gefilmt in Gießen. Und dann haben wir dieses große Transbi gesehen. Wenn ihr unseren Film schaut, dann taucht das auch auf. Und waren dann so, haben wir uns angeschaut, weiß ich noch ganz genau, es war irgendwie so 6 Uhr morgens, haben wir uns angeschaut und waren so, so nennen wir unsere Doku, das ist der Name. Und ja, das ist dann geworden.
Gucken wir vielleicht nochmal auf die Produktionsbedingungen. Ihr habt das ja ganz frei finanziert, also ihr seid freie Filmschaffende. Ihr habt den Film zu zweit gemacht und euch auch dazu entschieden, den Film komplett kostenlos auf YouTube verfügbar zu machen für alle Leute. War das eine bewusste Entscheidung oder irgendwas, was aus der Not heraus entstanden ist?
Das war eine bewusste Entscheidung. Also wir haben so verschiedene Optionen überlegt, uns verschiedene Möglichkeiten überlegt, wie wir diesen Film, den wir so gerne machen wollten, also erstmal unter welchen Bedingungen wir den Film so produzieren können, wie wir ihn produzieren wollen, und wie wir ihn dann irgendwie möglichst vielen Leuten zur Verfügung stellen können. Und da war für uns relativ schnell klar, dass wir keine Lust hatten, den jetzt ans Öffentlich-Rechtliche zu versuchen zu verkaufen zum Beispiel, was ja so ein sehr klassischer Weg ist, um damit, ja, um irgendwie das zu produzieren. Aber irgendwie hatten wir gar keine Lust, da jetzt mit so einer Redaktion das aushandeln zu müssen, was da jetzt reinkommt und wie man jetzt darüber redet, sondern hat einen Film zu machen, der ja recht explizit solidarisch ist mit diesen, mit den Protagonistinnen, mit den Leuten, mit denen wir da unterwegs waren und die uns da das Vertrauen geschenkt haben. Das heißt, das war auf jeden Fall raus. Genau, und dann haben wir uns überlegt, okay, was fangen wir jetzt mit dem Film an, wenn wir den irgendwie auf eigene Faust machen, und haben so ein bisschen hin und her überlegt, ob wir den quasi jetzt nur fürs, also ob wir den irgendwie versuchen, noch an einen Verleih zu verkaufen oder irgendwie nur bezahlte Screenings, oder man kann den online streamen, aber gegen Geld. Und das hat uns alles nicht gefallen, weil wir das Gefühl hatten, ja, wir wollen den jetzt nicht so gatekeepen, diesen Film. Wir wollen den jetzt nicht irgendwie so irgendwie, ja, so abschließen, weil voll viele Leute uns halt dabei geholfen haben, diesen Film auch zu machen, uns mitgenommen haben, sich Zeit genommen haben, uns Vertrauen geschenkt haben, und wir auch das Gefühl haben, ist ein Film, der soll jetzt nicht noch irgendwie 2 Jahre so rumgammeln, bis er vielleicht irgendwo dann mal frei verfügbar ist. Und dann haben wir uns einfach entschieden, den hochzuladen. Und genau, haben jetzt eine Spendenkampagne gestartet, um das quasi so im rückwirkend so zu finanzieren. Und mal schauen, ist auch ein Experiment, ob das jetzt klappt.
Gibt es trotzdem die Möglichkeit, oder vielleicht auch für Leute, die zuhören, gibt es die Möglichkeit, den Film von YouTube wegzuholen und vielleicht irgendwie in Eigenregie irgendwie in die Städte zu holen? Habt ihr dafür was geplant?
Bin ich sehr froh, dass du das fragst, weil ja, das ist tatsächlich eigentlich unser, also noch größerer Traum, als dass viele Leute den im Internet schauen, ist, dass Leute den nehmen und irgendwo veranstalten, quasi irgendwo aufführen, sei es in ihrem Wohnzimmer oder in einem Café oder in einem Kino oder im AZ. Genau, Und das, da können Leute den Film einfach nehmen und den einfach auch zeigen. Und entweder sie nehmen den einfach von YouTube, da steht er auch in einer relativ guten Qualität online. Aber Leute, und da würden wir uns auch total drüber freuen, können uns auch schreiben auf Insta oder auch wenn man Generation Antifa googelt, dann findet man auch unsere E-Mail-Adresse dokumentarfilm-antifa@posteo.de oder auf Instagram. Und dann schicken wir den Leuten voll gerne so ein Paket zu. Da ist dann der Film nochmal auch in einer sehr guten Auflösung. Dann kann man den auch einfach offline irgendwo hin mitnehmen, wo vielleicht nicht so gutes Internet ist. Und auch noch mal das Filmplakat und ein bisschen Werbematerial, damit die Leute dann damit auch Werbung machen können, wenn die das zum Beispiel bei sich in der Stadt zeigen. Und das würde uns total freuen, weil wir hätten eigentlich total Lust, dass möglichst an vielen Orten Leute den Film nicht so alleine vor ihrem Handy oder ihrem Laptop schauen, sondern irgendwie zusammenkommen und den Film nutzen, um irgendwie ja ins Gespräch zu kommen, um sich auszutauschen, vielleicht sogar um sich zu organisieren.
Ich habe mich ein bisschen gefragt, weil du ja auch gerade nochmal gesagt hattest, wir hatten keine Lust darauf, dass der Film jetzt 2 Jahre irgendwo auf einer Festplatte rumgammelt und wir darauf warten, dass er an den Start gehen kann, weil wir irgendwie Förderung brauchen, weil wir warten müssen, bis den uns dann irgendjemand abkauft und wir halt da quasi nicht mit irgendwie null aus dieser Sache oder am schlimmsten noch mit Minus aus dieser Sache rausgehen. Inwiefern denkst du, dass das, wie ihr das gerade handhabt, also mit diesem, wir haben uns dazu entschieden, dass der online läuft, dass der auf YouTube frei zugänglich ist für alle Leute, inwiefern denkst du, spiegelt das auch gerade so ein bisschen die Realität von gerade FilmemacherInnen wider?
Ja, also das ist wirklich irgendwie ein Experiment jetzt. Wir haben das noch nie so probiert, einen Film quasi vorzufinanzieren und jetzt zu schauen, ob wir das über eine Spendenkampagne wieder reinkriegen. Und das ist auf jeden Fall, also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Stück weit ein Risiko, dass wir damit jetzt eingegangen sind. Unter anderem auch, weil wir natürlich irgendwie Ausgaben haben, also allein irgendwie Technik, Equipment, aber wir haben auch nicht alles alleine gemacht an dem Film. Also wir hatten Leute dabei, die teilweise noch eine Kamera gemacht haben. Wir hatten Leute dabei, die uns beim Schnitt unterstützt haben, die das Sounddesign gemacht haben, die Farbkorrektur am Film. Und die ganzen Leute, die haben wir einfach auch, die haben wir bezahlt. Ne? Nur jetzt uns nicht und das Equipment quasi auch noch nicht. Wir haben am Anfang versucht, so ein bisschen Fördergelder zu bekommen. Also wir haben so ein paar NGOs und so angefragt und haben da von so 2 kleinen NGOs so ein bisschen wie so eine Startförderung bekommen, womit wir zumindest so die ersten Fahrtkosten uns so decken konnten. Und jetzt ist es wirklich ein Experiment. Ich fände es ja total super, wenn das so funktioniert, dass man einfach Filme macht über relevante Themen, die einfach irgendwie brennen in der Gesellschaft und die auch viele Leute interessieren. Und das habe ich schon das Gefühl, dass dieser Film gerade irgendwie zumindest dieses Thema so bearbeitet. Und dann macht man diese Filme einfach und zeigt die einfach und alle können die sehen und genug Leute sagen dann, hey, das ist mir irgendwie gerade wert, dass ich jetzt hier ein bisschen Geld rüberschicke, damit ihr den nächsten Film auch so machen könnt. Das wäre wirklich mein Traum, dass das so funktionieren kann. Und es ist gerade irgendwie ein Experiment, ob das irgendwie so klappt. Natürlich muss man dann immer vorfinanzieren und so, aber ja, das wäre auf jeden Fall mein Traum, dass das irgendwie so funktioniert. Also wenn ihr gerade irgendwie noch ein bisschen Kohle rumliegen habt, dann geht doch auf unser Crowdfunding bei Good Crowd, Generation Antifa, Dokumentarfilm finanzieren und lasst liebe Grüße da. Und wenn nicht, dann schaut den Film einfach online und freut euch oder guckt ihr mit euren Freunden und Freundinnen.
Der Dokumentarfilm Generation Antifa ist veröffentlicht und auf YouTube zu sehen. Den Link findet ihr bei diesem Beitrag auch auf unserer Webseite rdl.de. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland mit der Ausgabe vom 18. März 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Auch Radio Dreieckland erhält einen winzigen Teil der Rundfunkgebühren. Für unser Programm erhalten wir aber keinen Cent. Bei Projekten müssen wir das machen, was die Geldgeberin will. Echt unabhängig bleiben wir nur durch unsere Freundinnen und Freunde. Jetzt Mitglied im RDL-Freundeskreis werden. Unterstütze dein freies Radio. Mehr Infos unter rdl.de/Mitglied.